Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wein hat kein MRD in der 20. Folge. Wir sind heute zu Gast in der Traubenwerkstatt. Ich begrüße unseren Dominik, unseren Getränkeprofi.
Hallo.
Und natürlich dabei unser Max, der Max vom Edeka, den wir abgeworben haben.
So ist es. Hallo.
So, wie lange bringen wir diesen Gag noch?
Bald bin ich nicht mehr der Abgeworbene, ja.
Aber die wichtigsten Protagonisten heute ist der Markus, Theo und Uli. Markus, Önologe, und erzähl was über dich.
Ja, hallo, das war halt spontan, hä?
Genau. Nein,
Markus, wie du sagst, Önologe, oder wir sagen immer die ausführende Kraft in der Traubenwerkstatt, der hier so ganz, das ganze weinbauliche und kellerwirtschaftliche Management unter sich hat und der, wo nachher für das gerade stehen muss, was ihr im Glas habt.
Dann haben wir den Theo, langjähriger Weinliebhaber, lese ich hier. Theo, genau. Danke.
Jawohl, ich bin Weinliebhaber und habe schon vor 15 Jahren mein eigener Wein gemacht im Ausland.
In Amerika, genau. Im Napa Valley. Genau. Was für eine spannende Geschichte.
Richtig. Und dann habe ich festgestellt, dass ich da eigentlich nicht nach USA unbedingt brauche, sondern dass ich es bei mir am Ort auch machen kann.
Im Schwäbischen. Genau. Sehr schön.
Und deshalb bin ich hier gelandet.
Okay, und dann haben wir den Uli noch. Weinbaumeister lese ich und 30 Jahre Erfahrung, Uli. So, siehst du gar nicht so alt aus.
Absolut, absolut.
Mittlerweile noch mehr.
Hallo, auch von meiner Seite. Ja, ich bin ein bisschen hier der Weinbaumeister, ja. Aber ich mache jetzt aktuell mehr der Vertrieb und ein bisschen so ein Mädchen für alles.
Okay, und ja, wir sind hier zusammengekommen. Viel Freude. Wir haben schon den ersten Wein im Glas. Markus, erzähl doch mal, was haben wir denn im Glas? Oder nee, wir erheben erstmal das Glas, oder?
Komm, das Glas klingeln lassen.
Ja, genau.
Nur bevor es richtig losgeht, nochmal nachschenken.
Wir haben hier im Glas unsere Einstiegsdroge, unseren Gutswein Rosé. Das ist so ein bisschen unser klassischer Apero. Da wir kein, ich lasse die Flasche einfach da, Chalier schenkt euch noch.
Das ist ein guter Plan.
Da wir, ich sage mal, bisher noch kein Sekt haben, noch nichts in die Richtung, ist das immer so unser Einstiegsding. Mega schlank, total saftig, ist im Prinzip auch bereitet wie ein Sektgrundwein. Ganze Traube, relativ frühe Ernte, 10 Volumen Alkohol, wahnsinnig saftig, karg, mineralisch.
Rebsorte?
Lemberger ist die einzig rote Rebsorte, die wir haben. Und deswegen heißt es gerade auch so betont, wie ein Sekt, ganz Traubepressung. Wir ernten die Traube, alles in Handkiste.
Okay.
Runterkühl über Nacht, direkt auf Pressen abgepresst. Kein langer Schalenkontakt, keine fette Tannine, keine Bärigkeit.
Erinnert mich an französische.
So genau,
französische
Rosé.
Also die sind so ganz lachsleicht.
Ja. In Zanzibar, am Strand.
Ja, also der Max, so schlimm, der Max kommt zurück, kommt aus Zanzibar gestern.
Das andere Frankreich.
Ja, wundervoll.
Ja. Also wirklich, so leicht. Gut gemacht, muss man wirklich sagen.
Danke.
Du bist der Önologe, du bist derjenige, der die Ideen bringt, oder seid ihr, wie diskutiert ihr? Wie kommt so ein Wein ins Glas? Habt ihr da stundenlang im Keller probiert, diskutiert?
Unterschiedlich. Diskutiert wird in der Regel immer bei einer Flasche Wein, da diskutiert sich am besten. die Idee, die kommen, das kommt immer darauf an, was es ist. Letztes Jahr haben wir ganz verrückte Sachen gemacht, da haben wir im Naturtrüber Rosé abgefüllt.
Okay.
Das haben wir eine Woche vor dem Abfüllen entschieden, wo wir probiert haben. Das war einfach ein Fass, das nicht in unseren eigentlichen Rosé reingepasst hat, stilistisch.
Okay.
Sowas kommt spontan, das kommt beim Küvetieren. Wir haben letztes Jahr, also bei der 24er Ernte, spontan entschieden, wir machen dieses Jahr einen Cabi, weil einfach das Läsegut hergegeben hat. Spät geerntet, mega aromatisch, trotzdem wenig Moschgewicht, also wenig Alkohol. Solche Sachen passieren spontan bei der Ernte. Klar, wo wir angefangen haben, haben wir einen langfristigen Plan gehabt. Dieser Rosé ist auch hier ein Zufallsprodukt.
Okay.
wir ernten unsere Lemberger. Kerngesund und nutze trotzdem die Möglichkeit bei einem befreundeten Weingut Watschert und Pfaffhofer, Shoutout an der Rainer, unsere Lemberger zu sortieren über seine hochmoderne Sortieranlage. Und da ist bei mir im ersten Jahr, ich bin ja hauptberuflich auch im Weinbau tätig, war bei der Arbeit, Uli und Theo waren dort zum Sortieren, rufen wir später abends an, Markus, es sind 150 Liter Saft weggelaufen, ja, bei dem technischen Prozess der Sortierung. Ui. Was machen wir damit? Lassen wir es im Rainer dort?
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Oder nehmen wir es mit und lernen wir es zurück?
Dem gönnen wir nichts, der hat genug.
Der hat selber gute Sachen, der braucht von uns junge Sachen, ich habe die Starthilfe nicht.
Ich weiß, was du willst, weil du hebst die Flasche schon, du willst wissen, wie ich das Etikett finde.
Getränkeprofi, sag doch mal.
Geil, ich habe es damals schon gesagt,
Rosé.
Falls die Leute sich erinnern, Justin Lemberger, die Folge. Ich mag eure Etiketten. Diesen Perfekt. Die sind perfekt. Ich finde das so geil, wirklich. Guck mal.
Das ist sehr wahnsinnig puristisch, sehr Weiß, schlicht.
Traubenwerkstatt, Rosé, ja, genau. Fertig.
Und das
ich finde das wirklich, wirklich geil. Ich mag so dieses, weil wir es vorhatten. Ich darf keine Namen nennen, aber es gibt so Etiketten, die finde ich einfach nicht schön. Okay. Das finde ich schön. Das ist genau meins.
Dann ja, auf dem Rückenetikett, Uli, findest du es gut? Nur schwäbischer Landwein drauf. Willst du, woher, ja, AP-Nummer, Qualitätswein, ja, du bist Weinbaumeister und dann keine AP-Nummer.
Was? Der Wein ist, was ich schon mal gesagt habe, da brauche ich keine AP-Nummer, muss kein Qualitätswein draufstehen. Ja. Wenn man hat die Weine so wie sie unschreckt, dann brauchen wir keine andere, wo das bewerbe.
Okay.
Oder irgendwelche AP-Nummern vergeben. Hm. Wir wollen einfach die Weine so machen, wie sie uns schmecken. Und das ist vielleicht ein bisschen angestaubt schon, das Ganze.
Ja.
Und wir wollen jetzt einfach, wir finden es cooler, wenn schwäbischer Landwein draufsteht, wie deutscher Qualitätswein.
Ist das der schwäbische Landwein so ein bisschen mittlerweile so wie damals, so der italienische Vino di Tavola, wo die berühmtesten Weine...
Es erzeugt auch keine Aufmerksamkeit.
Ja.
Wir haben mit vielen Leuten ins Gespräch gesagt, schwäbischer Landwein, das kennen viele gar nicht mehr.
Ja, okay.
Für viele ist so ganz normale Qualitätswein und lesen schwäbischer Landwein und das ist immer der Icebreaker. Mhm. Wenn du irgendwo bist, Wein ausschenkst, die lesen das, kommst du mit ins Gespräch.
Aber liest es wirklich jemand?
Liest es wirklich jemand? Ich schreibe es ja relativ prägnant und groß drauf.
Also wir sind stolz drauf.
Hätten wir in der Anfangszeit. Ich sehe
ja,
es
also finde ich cool. Ich mag das.
Ich finde, also einfach nochmal die Lanze brechen. Schwäbischer Landwein
find
ist
ich okay.
Wirklich
ja.
Was Spannendes, kann was. Und wir brauchen, Uli, keinen...
Mehr schwäbischen Landwein.
Keine AP-Nummer.
Genau.
Außer der VDP. Der besteht da drauf?
Das weiß ja, ich nur, der VDP.
Nur wegen der Lage.
Wegen der Lage.
Dass sie Lage draufschreiben dürfen.
Ah, okay.
Da, so deswegen musst du also die Qualitätsweinprüfung okay. machen, dass du deine Lage draufschreiben darfst.
Jetzt erzähl doch ein bisschen was. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind jetzt die Ottilienhöfe. Ottilienhöfe, das... wo genau kann man sich denn der Zuhörer vorstellen? Wo sind wir? Erzähl mal.
Am hintersten Zipfel am Leintal.
Am Leintal, okay.
Also wir befinden uns hier am Leintal, am schöneren Nachbartal vom Zabergäu.
Wo im Mai noch Schnee auf der Straße ist, oder?
Wie seid ihr hergekommen?
Ich hab schon noch Winterreifen drauf.
Nein. Noch? Also bei uns hat man sie schon wieder drauf, aber nicht noch.
Gut.
Ja, wir sind auch am äußersten Zipfel von Württemberg tatsächlich. Okay. Hier, wenn wir jetzt hinten rauslaufen, 200 Meter weiter ist die badische Grenze. Also wir sind direkt Nordbaden, die Grenze,
okay.
Grenzregion.
So nah. Wir verteidigen die Grenze für euch alle.
Ganz klar. Theo, du kommst aus Baden, oder?
Ja, ja, genau.
Du wohnst gar nicht hier an den Ottilienhöfen oder
in Schweigern? Doch, ich wohne auch in Niederhofen.
Ich komme nur
aus Baden.
Ah, du kommst nur aus Baden,
und das
okay.
ist natürlich nicht schlecht, wenn der Wein ein bisschen von der badischen Sonne aufgewühlt wird.
Ah, okay. Ein guter Einstieg, das heißt, ihr habt Lust, das ist so ein bisschen euer Cremant, euer Sektersatz. Habt ihr Lust, auch mal ein Cremant, einen Sekt zu machen mit euren tollen Grundweinen? Oder sagt ihr, das ist noch eine Richtung... ja, das ist noch Zukunftsgedanke.
Also ich befürchte, dass der Markus einmal das machen will. Er hat schon artikuliert, er hat schon gesagt, dass er es mal machen will. Wir haben ja nur drei Rebsorten und haben auch nur drei Qualitätsstufen eigentlich. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht zu verzetteln sagen. Okay. Wir wollen jetzt eigentlich auf die...
Drei Jungs, drei Rebsorten,
genau.
Drei Qualitäten.
Genau.
Einfach erklärt.
Drei Weinberge. Also wir sind partout nicht abergläubisch, aber irgendwie hat sich das mit der Zahl 3 hat sich.
Das heißt, ihr würdet auch nie eine vierte noch dazu nehmen, wenn ihr sagt, oh, da ist noch was frei, da ist noch jemand.
Das passt jetzt ganz gut in die Frage nach dem Sekt. Wir hätten viele Ideen. Wir sind anfangs, wo wir zusammengeguckt sind. Ja. Mir würde noch gefallen, Chardonnay. Ich fände geil. Ich fände Nebbiolo geil. Ja. Es gäbe so viele tolle Sachen, aber wir müssen uns ja auch irgendwo, wir haben 1,5 Hektar Rebfläche.
Okay.
Das ist winzig klein. Wir machen das nebenher und müssen uns auch irgendwo auf das konzentrieren und ein bisschen, wir lieben es zum Beispiel, wenn ihr könnt euch rumdrehen, guckt euch die Glasscheibe von unserem Verkaufsraum, wo wir gerade sind, in unserem Keller. Wir haben 25 verschiedene Chargen. Aus den drei Rebsorten.
Ich sehe da hinten noch durch die Scheibe, es gluckert noch bei euch. Das heißt, eure Weine, die gären noch. Wir haben jetzt Mitte November, geht Richtung schon stark Richtung auf Weihnachten. Das heißt, was macht ihr? Macht ihr, lasst ihr es so gern, macht gar nichts. Macht,
schickt eine ruhige Kuh. Relativ wenig. Wir sind ziemlich faul, wir arbeiten nicht gern.
Das heißt, diese Faulheit ist eure, sag jetzt mal, eure Tugend. Kann man das so sagen?
Das Nichtstun ist unsere Tugend, aber es ist keine Faulheit, sondern wir kontrollieren trotzdem sehr penibel, probieren die Sache regelmäßig, greifen aber nicht einen Mechanismus, außer dass wir vielleicht mal was zum Temperaturhalter reinhängen, so ein Aquariumheizstab, dass die Temperatur oben bleibt, dass die Gärung nicht abbricht. Ja. Aber wir vergären alles spontan, ohne Zusätze, ohne großes Tamtam. Ja. Wir arbeiten in der Weinbergsproduktion sehr penibel, auch beim Kellnern. Wir tun manche Sachen direkt trüb von der Presse weg ins Fass. Wir lassen manche Sachen sedimentieren. Mhm. Da sind wir wahnsinnig flexibel und sehr individuell und liebe es, einfach aus einer Parzelle Riesling 3, 4, 5 verschiedene Gebinde, verschiedene Chargen rauszuarbeiten und dadurch die Vielfalt in unserer kleinen Fläche rauszuholen. Und deswegen nicht mehr verschiedene Sorten, nicht das Ganze noch weiter aufblähen. Riesling-Sekt wäre mir mega geil. Ja, okay. Da kann auch sein, es kommt mal das Jahr, wo wir sagen, oh, dieses Jahr kühler Sommer, niedrige Moschgewichte, lange Reife, hohe Säure, wir machen dieses Jahr einen geilen Sekt. Ja, okay. Wir sind da auch relativ flexibel. Wir müssen nicht jedes Jahr alles machen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel einen Kabi gemacht, haben wir noch nie gemacht. Okay. War unser erster recht süßer Wein, 20 Gramm Restzucker, 8, 9 Gramm Säure, mega saftig, mega juicy, total leicht.
Dem hier würde so ein bisschen Kohlensäure, würde dem sehr gut, also den so als Sekko, finde ich wirklich geil. Da würde dem gut tun. Also meine Meinung.
Ich bin hier mega Bandbreite. Letzte Woche hatte ich mit einem ausgesprochenen Weinfachmann, der selber in der Weinbranche zugange ist, interessante Unterhaltung, der uns gerade hat, ein bisschen weniger Kohlensäure. Die guten französischen Rosés, die haben alle ein bisschen weniger Kohlensäure. Ich sag, wir machen die Weine so, wie wir es gut finden. Ja. Da stehen wir absolut dafür. Ja. Und das, weißt du, so Anregungen, super. Sind wir immer empfänglich.
Markus, du hast ja viel zu erzählen, aber unsere Gläser sind wieder leer. Theo, kannst du noch mal was Gutes Zweites holen, dass wir mal was... was Weißes kommt jetzt.
Genau.
Da sind wir ja mal gespannt. Das heißt, Weiß kann eigentlich dann nur... Es gibt drei,
sowohl als auch.
Sauvignon Blanc, Riesling, Lemberger. Und
ja,
das heißt, es kann
Weiß,
Sauvignon sein
oder
Weiß? Weiß kann kein Lemberger sein. Blanc de Noir.
Können wir rausschneiden.
Der Rosé war ja Lemberger.
Genau. Das heißt, wir haben jetzt den zweiten Wein im Glas. Qualität.
Petit ist mein Französisch ist klein. Wirklich nicht gut, aber Petit ist klein.
Richtig.
Das heißt, wir sind jetzt in der Stufe quasi, sagen wir mal, eure Visitenkarte, so das
in,
Basic.
In der Zweitweinstufe. Petit ist eines der wenigen französischen Wörter, die ich kenne, die hier so drauf kennengelernt habe. Wir haben ja die dreigliedrige Qualitätsstufe. Wir haben gerade ein Rosé aus unserem Gutsweinsegment, unserer sogenannten Einstiegsdroge. Petit Matteo sind unsere zwei Weine. Petit, der kleine Matteo. Matteo, Marius, Theo, Uli.
Okay. Mhm.
Wäre logisch kombiniert, kommt gleich drauf. Und Petit sind die zwei Weine. Ist im Prinzip die abgespeckte Version vom Erstwein. Erstwein, Grand Cru oder GG gibt es nicht jedes Jahr. Gibt es nur, wenn es richtig geil ist. Und da picken wir uns die beste Sache raus, die wir für unsere Erstweine, für unsere Visitenkarte haben möchten. Die Matteo-Linie. Mhm. Und Petit Matteo, ich sage immer, das ist quasi die zweitbeste Qualität von 10er weniger.
Jahrgang also, 2023, jetzt ungefähr seit einem Jahr auf der Flasche?
Circa einem halben Jahr.
Ein halben Jahr erst? Okay.
Entschuldigung, bist ja 23.
Ja.
Seit anderthalb Jahren. Also abgefüllt Mai, Juni.
In der Farbe, schönes, sattes Gelb, klar, gefällt mir. Es ist jetzt hier nicht, man sieht was. Max, du hast eine feine Nase, feine Zunge, was riechst du?
Riecht sehr gut.
Fruchtig. Nach was riechst du? Oh. Na, welche Gerüche, exotischen Gerüche, die du in Sansibar...
Die haben alles überwunden. Ich rieche nicht mehr so viel.
Mhm. Ich finde, du hast halt eine mega Riesling-Typizität, diesen leicht floralen Touch. Du hast auch eine schöne gelbe Frucht, die nicht zu reif ist, nicht zu tropisch, aber so eine gewisse Reife vermittelt.
Waren die auf der Traube Haut, oder habt ihr sofort abgepresst?
Nee, wir pressen in der Regel, also wir ernten, kühlen es über Nacht runter und verarbeiten die nächste Traube erholt, in Ruhe, kalt. Okay. Kalt hast du wenig Oxidationspartner und dann aber zügig. Also wir quetschen sie und schmeißen direkt auf Press, ohne lange Standzeit, dass man einfach die frische Ware, die Säure Ware und es nicht zu opulent wird.
Dann frage ich den Uli, das heißt, es sind Rieslinge, es sind Riesling-Weinberge, das sind ja deine Weinberge teilweise, glaube ich. Ne?
Teilweise, ja, mittlerweile ist jeder Weinbergsbesitzer hier in der Traubenwerkstatt.
Okay,
ja,
und du kannst auch ein bisschen was zu dem Weinberg sagen, das heißt also, es steht ja nur Petit drauf, es steht Riesling drauf, sag doch ein bisschen was sind das alte Reben, von wem gepflanzt, wo stehen die Reben, was haben wir denn hier für Böden, damit wir ein bisschen auch so ein bisschen euer Tal ein bisschen darstellen, hier Grenze zum Badischen, die Mauer, die steht. Ne? Was ist das Besondere? Wir haben ja, also weinbautechnisch nennt sich das ja Heuchelberger.
Die Großlage ist Heuchelberg oder Grafenberg.
Grafenberg, ne?
Wir können aber erzählen noch ein bisschen Heuchelberg draufschreiben.
Genau. Jetzt erzähl noch ein bisschen was über die Kleinteiligkeit dieses Weinberges oder diesem Riesling, sag ich jetzt mal. Oder einfach ein bisschen was über diese geografische Lage, damit wir ein bisschen so auch ein bisschen Einblick haben.
Also mittlerweile haben wir die Hauptweinberge bei uns in unserem Hausberg, das ist der Lochberg.
Okay.
Das ist ein Weinberg, wo man Richtung Haberschlacht fährt, praktisch nach Südost ausgerichtet. Südost ausgerichtet. Ich geht hoch bis fast 280, 290 Meter.
Okay.
Damals ganz oben relativ junge Anlage, wird terrassiert und dann im unteren Bereich geht es dann runter
bis. Quer terrassiert, das heißt also aber trotzdem noch mit Traktoren zu befahren?
Ja, mit Traktoren zu befahren, genau.
Also keine klassischen Steillagen oder terrassierten Lagen, sondern es sind.
Da muss ich kurz zwischenfragen, was ist der Unterschied zwischen terrassiert und quer terrassiert?
Also was heißt querterrassiert, das ist vom Prinzip her das Gleiche. Wir haben nicht die Querterrasse wie im Neckarklasse, ja. Schwedenmundelsheim oder Laufer, also so schmale Flurstücke. Die Flurstücke quer zum Hang angelegt und dann haben wir Zeilenlänge, die längste Zeile ist
220 Meter.
220 Meter, wo wir dann praktisch quer ohne irgendwelche Unfallgefahr. Früher war das anders angeordnet, außer wie in den klassischen Terrasse Weinberge.
Da hat man schon mal so einen Schlepper umgeschmissen?
Ja, auch. Ja.
Ist es dir auch schon mal passiert, dass du mal mal runterschmissen
musst? Wir sind Profis.
Wir sind Profis.
Ja, absolut, ja.
Absolut.
Profis im LKW umschmeißen. Chef, spiel ihn kaputt. Schlepper liegt drauf.
Genau, und Riesling passt hier rein?
Absolut. Also Riesling ist die deutsche weiße Rebsorte, sage ich mal. Ich bin Riesling-Liebhaber, sagen wir, ich bin auch der meiste private Wein, was ich in meinem eigenen Keller habe, ist eigentlich Riesling.
Und ihr habt aber am Anfang beschlossen, trocken auszubauen, aber ihr habt, jetzt habe ich einen Satz mal gehört, ein Kabi gemacht. Kabinett, sage ich jetzt mal, als für diejenigen, ist das so ein bisschen Verniedlichung, Kabi, ich mache ein Kabi. Ist das mit C geschrieben oder mit K geschrieben, Markus?
C-A-P-I.
Okay.
Das hat auch mit Eier Kapi.
Kapierst?
Schwäbisch. Nee, das hat auch mit unserer Deckler, aber mit unserem Ding Schwäbischer Landweit zu tun. Wenn du den Begriff Kabinett verwenden willst, musst du natürlich, aber jetzt fallen der Käse runter. Musst du natürlich zu der Qualitätsweinprüfung.
Ja. Ah, okay.
Und daher, wir sind ja findig und nicht blöd, dann haben wir das einfach Kabi genannt.
Okay.
Und das war, wie gesagt, letztes Jahr ein einmaliges Projekt, oder das wird es im Keller gucken.
Ja.
Das gibt es das Jahr wieder.
Ja, okay. Also, Kabi heißt für dich eine Gärung, die nicht durchläuft, die eine Restsüße noch stehen lässt, die noch, ja, oder was ist
nicht,
für dich
Kabi? Nicht nur, Kabi ist für mich in erster Linie Traube, die reif sind, die aromatisch reif sind und trotzdem nicht so einen hohen Zuckergehalt entwickelt haben, die einfach leicht sind und wenig Alkohol produzieren. Und das gelingt uns relativ gut in unsere Querterrasse, und der angesprochene vom Unigrad, weil die sehr hoch liegen, weniger warm und immer ein Wind geht. Also immer relativ kühle Temperaturen und vor allem auch nachts runterkühl. Also die Zuckerreife nicht so schnell voranschreitet. Und daher kannst du ja relativ spät ernten und hast dann einen Wein mit, wir wollen kein Kabi mit 35, 40 Gramm Restzucker, sondern moderater Restzucker zwischen, ich sag mal, zwischen 15 und 20 Gramm und das mit einer schönen, knackig frischen Säure. Ja. Das leicht hast, elegant und das wie letztes Jahr mit neuen Volumen. Und vorstellen, also das ist quasi fast alkoholfrei.
Okay. Oh, auch so ein Thema, auch wenn wir sprechen können.
Nein, alkoholfrei nicht. Nicht abschneiden. Technisch nicht umsetzbar.
Ich sage immer, das Schwand da für Männer.
Super, ja.
Kappi, okay.
Das war die Flasche.
Cool. Ach,
schön.
Ja, aber natürlich.
Ich hätte schon so oft schön gesagt, ich muss den Podcast mit Video machen.
Ja, Klar.
Also, nein, und das ist für uns Kabi. Das ist für uns Kabi. Und das ist uns letztes Jahr das erste Mal bei der Ernte aufgefallen, dass wir die Möglichkeiten haben. Und dann haben wir bei der Ernte gesagt, das muss ein Kabi werden.
Wir haben ja eine Folge gemacht, Kabi. Da gab es ja den Bernkastler Doktor. Wir waren an der Mosel.
Ja. Ja.
Da bist du ja mittlerweile Haufenhof, sag ich mal.
Stammgast. Ja. Ganz so schlimm nicht, aber ja, ich bin oft an der Mosel.
Die Hände ist tatsächlich bei uns abguckt und machen jetzt mittlerweile auch Kabinett in der Mosel.
Genau. Sie haben das von euch gelernt.
Ja. Hat die Mosel gedacht.
Ist es jetzt für dich, Uli, weil du sagst, du bist ein Riesling-Liebhaber, ist jetzt für dich der Boden entscheidend, dass du sagst, okay, also der Riesling, der auf Schiefer wächst, der Riesling, der auf Kalk wächst, ist das noch für dich nochmal entscheidend oder sagst du, nein, der Riesling, der bei uns wächst? Wir haben hier Bodenstrukturen. Kannst du vielleicht noch was drauf zu sagen?
Kräuperböden.
Ja,
genau.
Aber das ist für dich, du sagst, da passt der Riesling auch rein?
Passt. Riesling passt relativ viel, nur viele Böden. Man schmeckt ja die Unterschiede.
Ja, aber international, Dominik, Getränkeprofi, international wird doch der Mosel-Riesling immer höher bewertet. Sind wir doch mal
aber das ist ja einfach, weil international gesehen die Leute eher süßen Wein. Also ich persönlich mag trockenen Wein, wenn es nach mir geht, sogar 0 Gramm Zucker. Null, machen null alles. Also abgesehen von der Säure. Ja. Aber international gesehen sind ja vor allem die Asiaten, die Amerikaner, kannst du wahrscheinlich bestätigen, die stehen ja auf so ein bisschen Kabis. So, gerne auch so spät lesen, auslesen.
So ein leicht süßes Schwänzchen.
Und da hat die Mosel einfach die Nase vorne.
Also okay.
Was sagst du? Wollen wir nicht drum reden. Die Mosel kann die besseren auslesen, würde ich jetzt
oder
mal so sagen.
Wollen wir ihm mal Konter geben?
Spannend. Von der Historie her schon sagen. Früher waren die Moselrieslinge teurer bewertet oder verkauft. Wie die Bordeaux heutzutage.
Ja.
Und sagen wir, da kommt es von der Geschichte her schon, dass sie einfach einen besseren Namen haben. Ob die dann letztendlich besser schmecken, sagen wir das persönliche Empfinden.
Das ist persönliche
Empfinden. Ja, genau. Ja,
klar. Aber jetzt ist es nicht unbedingt, dass der Riesling unbedingt Schiefer braucht und er kann hier auch richtig schön spannende Weine geben, oder?
Haben wir doch gesehen.
Ja.
Haben wir Württemberg, Pfalz und Mosel.
So, mein Glas ist wieder leer. Ich tendiere so langsam zum nächsten Wein, weil wir haben ja ein kleines Weingut. Wir sind heute eingeladen in der Traubenwerkstatt. Jetzt, Theo, Traubenwerkstatt. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, Traubenwerkstatt? Ich meine, jeder sagt, okay, wir sind hier in Ottilienhöfe etc. Wer ist auf den Namen Traubenwerkstatt gekommen? Wer hat die Eingebung gehabt? Weil wir finden den Namen eigentlich gut, oder?
Ja.
Kann man nichts sagen.
Ja. Ja. Also, eigentlich, glaube ich, bist du drauf gekommen, aber der Hintergrund, wieso wir das machen, weil wir halt alles handwerklich versuchen zu machen, also ohne Erntegerät, wie eine Werkstatt, alles mit Hand und mit Hand verlesen, mit Hand verarbeitet und mit Hand in die Presse, nicht gepumpt.
Ja.
Das ist natürlich eher nicht fabrikmäßig, sondern Traubenwerkstatt.
Wir suchen noch einen
Bock. Wie viel seid ihr denn? Seid ihr
das wirklich? Alles für die nächste
Veranstaltung. Weil du vorhin gesagt hast, es gibt hier auch noch Leute, die haben noch einen Nebenjob, oder nicht einen Nebenjob, die haben noch einen normalen Hauptjob. Klar, die machen das halt. Also, aber seid das wirklich nur ihr drei oder habt ihr schon auch noch so, dass du sagst, ja, wir haben da noch jemand? Ja. Oder seid ihr quasi...
Nee, wir haben zwei Leute im Versand, drei im Vertrieb und Geschäftsführer. Nein, Spaß.
kurz geklappt. Ja.
Was ist geklappt?
Also, ja, krass. Nein, also klar ist, dass...
Die machen gerade die Zölle nach Amerika.
Ja, genau. Klar ist, dass bei uns die ganze Familie mit anpacken darf und muss. Gerade wenn es ums Thema Ernte geht,
also,
da sind alle mit dabei, da ist
Boah, da Family
dabei, da sind die Schwiegerleute dabei.
Ich glaube, sie sagen nicht nein, wenn du
ich biete mich an, ich habe so Bock, da mal zu helfen.
Du ja vorbei, aber du musst halt auch schaffen.
Aber nicht zum Eiswein.
Nee, Eiswein machen wir nicht.
Immer ein bisschen zu kalt.
Beim Kabi.
Mein erster und einzigster Eiswein, den ich beruflich mal gelesen habe, war am 1.1.2017. 1. Januar, 4.30 Uhr klingelt das Telefon.
Das ist krass, ja.
Völlig an der Stroh.
So, wir haben einen Korkenzieher gefunden. Wir haben den nächsten Wein aufgemacht. Ich darf ihn vorstellen. Das ist auch aus der Traubenwerkstatt.
Den Sauvignon mit dem Korken versehen.
Sauvignon Blanc 2023.
Okay, geil.
Theo,
ja.
Ist es dein Lieblingswein?
Ja, das ist sehr gut.
Ist sehr gut.
Jetzt, Gott sei Dank hast du nichts Falsches gesagt. Die Zuhörer sehen es ja nicht, aber Theo steht neben mir. Was will er jetzt auch sagen?
Was will er sagen?
Und er wird noch besser.
Er wird noch besser. Dominik, du bist doch eigentlich so wie Jean Blanc, du bist doch da, eigentlich ist es dein Steckenpferd, ein bisschen, außer nach dem Grauburgunder.
Nach dem Grauburgunder, ich bin und Riesling mittlerweile.
Mittlerweile Riesling. Sauvignon Blanc ist...
Hab drin, ja.
Ja, Sauvignon Blanc 2023. Uli, 23 war ein Jahr für den Sauvignon Blanc, war ein guter Jahrgang?
Absolut, ja.
Absolut. Sauvignon Blanc gepflanzt, eine Rebsorte. Seit wann, Uli, darf man die offiziell bei uns in Deutschland pflanzen? Weißt du es noch?
Man braucht den Telefonschoker.
Ja, Telefonschoker.
Doch, frisch.
Falsch meine Nummer.
Spritzig. Das ist sehr weich. Ja, relativ weich, das stimmt. Ja, also ich habe schon strengere getrunken.
Also wir haben ja jetzt, das Schöne ist, wir können in euren Keller einblicken. Und du hast mir vorhin erzählt, die drei Fässer sind dem Sauvignon Blanc. Ist im Holz und die gären ja noch.
Die drei Fässer mit den schwarzen Metallreifen.
Mit den schwarzen Metallreifen kommen. Diese Fässer kommen aus dem Burgund, kann das sein?
Genau.
Aus dem Beaujolais-Gebiet. Ja. Und dort war dann schon mal ein Sauvignon Blanc drin.
Meines Wissens ein Chardonnay.
Ein Chardonnay. Ja. Und die habt ihr dort gekauft und ihr lasst jetzt diesen Wein in den Holzfässern vergehren.
Genau, genau.
Und der blubbert jetzt gerade aktuell noch so schön vor sich hin.
Der gluckert noch vor sich hin. Der hat jetzt mehr Alkohol wie Zucker. Also wir haben
Gott sei Dank
haben wir es erreicht. Wir sind weg von alkoholfrei. Das sind unsere drei Sauvignon-Fässer. Wir haben die Sauvignon Blanc schon lange bevor sie Traubenwerkstatt gab, gepflanzt. Ja. Mit dem Traum, aller eigenes Weingut zu haben.
Okay.
Und haben da drei verschiedene, im Fachjargon nennt man das Klone, gepflanzt. Ich sage immer drei verschiedene Brüder.
Okay.
Das sind alles Müllers, das sind Thomas, das sind Sepps und was weiß ich was. Und die sind alle drei verschiedene Charakter.
Wo habt ihr die Klone her oder wo habt ihr euch damit belesen? Das heißt, der Sauvignon Blanc ursprünglich, meines Wissens, Loire, genau, Oben an der Loire, die großen Puy-Fumés, die Sancerres, die berühmten. Ja. Habt ihr euch da ein bisschen eingelesen oder wo kommt euer Wissen her oder wo sagt ihr, diesen Klon brauche ich?
Also das erste Mal gearbeitet mit Sauvignon Blanc habe ich 2009 in Australien und haben daraufhin dann auch gepflanzt. Mhm. Allerdings mit einer anderen Zielsetzung wie zu einem australischen oder neuseeländischen Sauvignon Blanc. Mhm. Die Auswahl der Klone, die haben wir durch unheimlich viel Austausch mit anderen Winzer, Rebveredler etc. Dann getroffen.
Und vielleicht noch zwei Sätze zum Klon, weil ich glaube, auch für unsere Zuhörer ist vielleicht nochmal wichtig, das zu betonen. Was ist ein Klon? Also
ein Klon, ich sage immer, es sind drei verschiedene Brüder.
Okay.
Alles die gleiche Familie, alles ein Sauvignon Blanc. Mhm. Aber der eine hat ein bisschen größere Beere, ein bisschen saftiger. Der andere hat kleinere Beere, ist konzentrierter. Ja. Und der nächste hat einen lockeren Traube, ist ein bisschen rassiger.
Ja.
So kann ich es unterscheiden. Ja. Wir haben gerade beim Sauvignon, der eigentlich schon fast eine Aromasorte ist, oder eine Bouquet-Sorte, kommt es wahnsinnig gut raus, die drei verschiedenen Varianten. Die werden alle gleich bearbeitet, die Weinberge, am gleichen Tag geerntet. Und jeder Klon für sich in einem Alter, das Fass ist jetzt über 10 Jahre alt, in einem Alter gebrauchte Fass ausgebaut. Und dann picken wir uns von unserem Matteo Sauvignon, den er jetzt gerade im Glas hat, picken wir uns die besten Anteile von jedem Fass raus und es gibt das Top-Cuvée.
Okay.
Ich vergleiche das immer mit Äpfeln. Ich finde das immer so ein geiler Vergleich, das Äpfel.
Genau.
Du hast den Apfel an sich, quasi die Rebsorte, und dann hast du diesen roten, den grünen, den rotgrünen, den mehligen und so. Und so. Dann kannst du sagen, so, boah, nee, ich mag ja am liebsten diesen Granny Smith zum Beispiel. Mhm. Und sagst du, ich will genau den.
Oder die Pink Lady.
Genau. Und so. Und das ist quasi der Klon. Dann kannst du dir quasi aus dem Apfel den besten
Apfel
quasi machen. Ja, genau, ja.
Getränkeprofi, wir machen ja auch so Podcast-Punkte. Ist das jetzt für dich eine 90 plus? Oder was sagst du?
Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ohne jetzt, das ist ein geiler Wein, aber mir persönlich, ich finde den Riesling einen Ticken besser.
Ja,
irgendwie ein bisschen.
Okay.
Ja, muss ich sagen, ich fand den Riesling wirklich stark.
Wir haben uns beim Riesling auch von dem Petit entschieden, weil das gerade Laser ist. Also beide Weine sind 23er Jahrgang, aber der Petit macht einfach schon wahnsinnig viel Spaß.
Mhm.
Matthäus
wirklich
sind schon
sehr
auch immer, Riesling. Auch wenn es jetzt Riesling und Sauvignon ist, Matthäus sind schon auch immer die Weine, du hast vorhin ganz verdutzt geguckt, die verschließt ihr mit Kork, den Sauvignon. Die Matthäus-Weine sind mit Kork verschlossen, weil es einfach auch Weine sind zum Reifen. Das sind Speisebegleiter, das sind Weine zum Verfolger, zum Reifen.
Ja.
Das ist kein Wein, 25 Euro, zack, heute Abend auf und trinke ich mal, weil ich Bock drauf habe. Kann ich gern machen, ist schon sau, okay. Also wer das gern machen will. Nein, aber das sind schon immer die tieferen Weine, die auch etwas länger brauchen. Und Sauvignon bei uns im Haus, entweder vorher dekantieren oder besser gesagt karaffieren oder einen Tag vorher der Korke ziehen, noch einen Kühlschrank stellen, wenn man so viel Vorlaufzeit hat.
Können wir da kurz über die letzte Folge reden, als wir den Dekanter aus dem Laden genommen haben?
Der immer noch bei mir rumsteht, will ich
sagen. Hast du ihn nicht gespült?
Ja, er steht da jetzt im
Kühlschrank. Morgens um 9 standen schon drei Kunden
an. Und haben auf der Dekanter gewartet.
Nee, sie haben Dekanter gerufen. Dekanter, Dekanter.
Ich mag die Flaschenform vor allem.
Ja, das ist so. Ja, also ich meine, wie gesagt,
das ist bei uns der maximale Aufwand, was wir betreiben. Also wenn wir eigentlich umschauen, wir haben fast für jede Sorte Wein.
Eigene Flaschen, ja.
Eigene Flaschen.
Ja.
Mhm. Ja. Also wir können uns nicht vorstellen, dass wir einen Riesling in einer Burgunderflasche machen oder eine Schlegelflasche in Sauvignon Blanc. Also
das gar nicht.
Das muss dann schon auch stimmig sein von dem her.
Okay. Theo, du warst ja auch viel in Amerika.
Ja.
Kommt jetzt so deine amerikanischen Einflüsse hier auch bei euch an oder werden die hier geblockt? Und sagt, nee, also das, da wollen wir nichts anhören. Aber du hast ja viele schöne Stories aus Amerika, gerade aus dem Napa Valley, weil du da selbst auch einen Wein gemacht hast. Ist das auch mal so ein Blickwinkel, wo man sagt, du, schau doch mal, wie die das machen. Ist das auch eine Geschichte, wo man sagt, das können wir hier auch umsetzen, so ein bisschen den Blickwinkel auch mal ändern? Oder was sagst du dazu?
Nee, ich habe das, was man halt dort lernt, ist, dass man die gleiche Traube ganz unterschiedlich bearbeiten kann.
Ja.
Also wie ich ja eben gesagt habe, du kannst in unterschiedliche Holzfässer ausbauen. Also wenn du eine Lager hast, dann kannst du eben unterschiedliches Holz nehmen, dann kannst du neues Holz, altes Holz und du kannst unterschiedlich pressen. Und dann lernt man da mehr so, ja, was der Einfluss ist in der Verarbeitung.
Ja.
Und das kann man hier immer auch verwirklichen, was er ja macht. Und also mir sind die etwas leichtere, vor allem die leichtere Rotweine viel lieber. Und ich würde auch lieber bei 12,5% Schluss machen, weil eigentlich sind unsere Weine so gut, dass sie auch mit 12,5% Alkohol auskommen.
Ja. Und jetzt nochmal eine Frage. Du hast ja in Amerika ist ja Holz auch immer sehr wichtig. Du hast es ja auch ein bisschen erzählt. Das heißt amerikanisches Holz, ungarisches Holz, französisches Holz. Mhm. Für euch ist es ja auch so, ihr redet hier viel auch über Klone, ihr redet über Rebsorten. Das heißt, das Holz spielt eine Rolle, aber es soll keine geschmackliche Dominanz haben. Habe ich das verstanden?
Das finde ich super. Ja.
Das
ist auch gut. Ne?
Ja. Also ja, alles Holz. Im Holz, sage ich mal, schon bei der Gärung, wenn er lange Lagerzeit hat im Holz, dann reift er halt anders. Aber das Holz soll bei uns nicht im Vordergrund stehen.
Okay.
Im Prinzip. Der Sauvignon Blanc ist jetzt 100% Holz, also ist
und vergeht auch
im Holz. Man schmeckt es nicht. Das finde ich geil. Ja.
Es kommt genau. Direkt nach dem Presse, werden die Sauvignon einen Tag oder zwei sedimentiert.
Ja.
Also eine grobe Trub abgetrennt und dann kommt es direkt in die alte Holzfässer und wird verrohren. Uns geht es im Prinzip beim Holzfassausbau nur um den Transport von Sauerstoff über die Holzpore. In ganz kleine Dose, dass der Wein reift, vollmundig wird und einfach seine Fülle hervorbringt.
Aber und nicht verfälscht wird durch Holz.
Um diesen Faktor.
Ja, vor allem so.
Dann sind wir jetzt mal gespannt, was ob sie auch rot sein können. Also weiß ist 90 plus. Den Sauvignon Blanc kommen wir mal in 5 Jahren noch wieder, würde ich sagen.
Und da ist er weg.
Da ist er weg. Das heißt, liebe Zuhörer, wer diesen Sauvignon Blanc...
Das ist der Rest, ja.
Der Rest, wie viele Flaschen habt ihr noch?
72.
72 Flaschen.
Heute Morgen Kartungsgefakten gezählt.
Also das heißt 72
Flaschen. Dort haben wir mindestens noch 30 in der Rarität erkennen.
Das heißt, ihr werdet auch für euch ein paar Flaschen auf die Seite legen.
Ja, natürlich.
Dass wir dann in 5 Jahren, Dominik, einen wiederholten Podcast machen.
Habt ihr Apple Pay, dann nehmen wir nachher was mit.
ihr könnt mit Vertrauen zahlen. Nee, aktuell lagern wir bei Uli im Privatkeller. Wir haben aber schon, der Bagger steht im Hof. Wir wollen hinter draußen in dem wunderschönen Gelände, das wir hinter der Raumwerk schon haben, wollen wir tatsächlich einen 40-Fuß-Container vergraben.
Oh,
geil!
Unter der Erde,
okay.
Wo wir dann solche Sachen lagern können, wo wir, wenn es die Menge zulässt, einfach mal eine halbe Gitterbox reinstellen können und sagen, see you in 10 years oder sowas. Das stellen wir uns eigentlich ganz cool vor, dass wir einfach mal ein paar Sachen.
Dann werden wir mal gespannt sein, welche Weine wir auswählen zum Vergraben. Es ist eigentlich eine schöne Historie, weil ich sage jetzt mal, es gibt ja Länder und Geflogenheiten. Ein Kind wird geboren, man hat eine Hochzeit und man möchte einen Wein haben, den man vielleicht in 10, 15 Jahren probieren kann. Und es ist in Württemberg, Dominik, hoffentlich, dass du mir recht gibst. Wir wollen jetzt immer den nächsten Jahrgang. Den nächsten Jahrgang aktuell
ja, im Verkauf haben. Ja, ich finde, das ist so ein deutsches Ding. Du willst immer den neuesten Jahrgang. Ja. Du willst immer, dass die Rebsorte draufsteht. Im besten Fall sollte noch draufstehen, wie viel Zucker drin ist, wie viel Säure drin ist.
Ja,
cool. Am besten ist dieses wirklich so dieses, dass der Wein quasi alles offenbart, bevor du ihn überhaupt probierst. Und das finde ich persönlich finde das falsch.
Ja, dann schreib doch einfach drauf, schmeckt ganz, 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 ganz.
Ja, genau. Schreib am besten drauf so süß und fruchtig. So, dann weißt du. Aber ich finde das doof, weil dann nimmst du dem Kunden die Chance, den Wein überhaupt zu probieren, weil der Kunde steht da und sagt, also der hat jetzt aber 6 Gramm Zucker, ich wollte aber nur 5.
So,
also, würde er das nicht haben, dann würde er...
Wer von uns schmeckt der Unterschied?
So.
5 und 6 Gramm
Zucker. So, genau. Aber du nimmst, also ich würde es nicht draufschreiben. Die Rebsorte finde ich okay, ist meiner Meinung nach irgendwie auch schon ein bisschen wichtig.
Ja, in Deutschland
auf jeden Fall. In Deutschland vor allem.
Fall, klar.
Die Lage, ja, also wenn du so in
Grafenberg, Heuchelberger.
Ja, glaube ich, aber glaube ich, ist in den meisten Fällen uninteressant für die meisten Weinträger, die
interessieren das nicht. Wenn du dementsprechende Lage hast, gerade eben hatten wir es von der Mosel,
da gibt so wahnsinnig. Ja, oder du bist halt so im VDP-Bereich, wo du sagst,
oder so okay, was.
Wichtig. Aber für die meisten und für die normalen Weinträger, glaube ich, ist die Lage uninteressant. So, wichtig ist ein schönes Etikett, du musst in der Masse herausstechen.
Und ein Wein, Wein im Glas.
Und wir haben jetzt mein Glas und du musst in den Laden gehen und sagen, geiles Etikett, ich finde, das Auge ist mit.
Ja, okay, danke schön, Uli. Das heißt, der nächste Wein ist rot, das freut mich. Es ist...
Glühweinzeit.
Glühweinzeit.
Oh, wie sieht's aus
mit Glühwein?
Also...
Bei mir hat mir jemand ein Bild geschickt, es gibt jetzt sogar einen Lemberger Glühwein.
Ja.
Das ist ja so Lemberger toll, dass er dieser Sorte
ist. Wie hat jemand
fest,
gesagt?
Lemberger Glühwein fest.
Ja.
Lemberger Glühwein gibt es ja schon lang, aber Lemberger Glühwein fest.
Boah, ist die Rebsorte bei einem Glühwein, ich kenne mich mit Glühwein nicht aus.
Ja, aber mir hat jemand erzählt.
Oder nimmt man da einfach irgendwas und macht halt Gewürze rein und macht einen Glühwein?
Ja, mir hat jemand erzählt, Winzerglühwein ist doch ein positiv besetzter Begriff.
Also, das war ich. Ich dachte immer, das wäre so, dass ein Winzerglühwein ein Unterschied ist zu einem normalen Glühwein.
Kommt gleich am Winzersekt.
Uli, danke, dass du uns eingeschenkt hast. Erzähl ein paar Worte. Rot im Glas. Lemberger steht auf dem Etikett. Wo kommt der Weinberg? Wo kommt der Wein? Wo steht die Rebsorte bei dir im Weinberg?
Die Rebsorte steht auch wieder im Lochberg.
Im Lochberg?
Genau, unserem Hausberg, unsere beste Lage hier.
Mhm.
Und ja, bei uns war es eigentlich damals klar, wo wir uns entschieden haben, dass wir eine Traubenwerkstatt gründen.
Mhm.
Also das hat da schon ein bisschen Idee war dahinter mit den drei Rebsorten. Erstens einmal Lemberger steht halt einfach für Württemberg.
Mhm.
Die Sorte ist die Rotweinsorte hier bei uns und dann Riesling ist die internationale oder die deutsche weiße Rebsorte und der Sauvignon Blanc kommt von der Ursprünge von Markus, wie er vorher schon gesagt hat. Er hat dann schon 2012 die erste Sauvignon, die eigene Sauvignon gepflanzt und deshalb war für uns eigentlich klar, dass wir die drei Sorten.
Markus, Australien, welches Weingut warst du, wenn ich darf man
sagen?
Kenn ich nicht.
Ne, bestimmt nicht. Carly Wines heißt es.
Carly Wines?
Total durchgedrehte Italiener.
Googeln wir.
Zwischen Mornington Peninsula und Yarra Valley. Okay. Megatyp.
Megatyp?
Ja, absolut.
Ich bin begeistert von dem Wein.
Größte Chaosladen,
wo ich geschafft habe,
aber super Mensch.
Lochberg?
Ja, wieder die Gutsweinlinie. Also da
Gutsweinlinie?
Das ist die Gutswein, genau.
Und was bei uns auch immer wichtig ist, haben wir die Matteo-Linie, die mit dem schwarzen Etikett, die gibt es auch nicht jedes Jahr. Die gibt es eigentlich immer nur, wenn es der Jahrgang auch zulässt. Und es war
also nur damit ich das auch noch. Also schwarzes Etikett ist das Beste von allem.
Genau, genau.
Dann hast du jetzt quasi und hier den
Lemon. Petit.
Der Petit ist
Zweitwein.
Und dann den
Einstieg.
Okay. Das nennt ihr Einstieg?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Boah, crazy.
Dann nehme ich den Einstieg
von Hause.
Ja.
Wenn das der Einstieg ist.
Ja, dann müssen wir den anderen noch probieren.
Boah. Aber danke.
Nee, aber schöne,
boah, geil.
Reife Tannine.
Ja.
Geile Frucht.
Schöne Frucht.
Mhm.
Ein Wein, der nicht satt macht, der Lust auf mehr macht. Nicht zu viel Alkohol.
Ja.
Ne? Das heißt, ein Wein, der ein schöner Essensbegleiter, kann man sagen.
Mhm.
Ne?
Ja, das heißt, und es trinkt sich auch so wahnsinnig gut, weil du hast eine totale Saftigkeit im Mund.
Ja.
Du hast eher so eine helle rote Frucht. Und das war das, was ich eingangs gemeint habe, oder gar im Vorgespräch war es, dass mir nicht diese traditionelle, barocke Württemberger Lemberger Schillistik wollen, sondern dieses junge, das saftige, diese kühle Aromatik, diese
frische. Trotzdem schön.
Zugänglich für alle.
Ja. Lehrgutjunge Max, dieser Kirchenfenster, das heißt also, das ist schon Wein, der kein kleiner Wein ist. schon auch ein bisschen etwas, wo der satt im Glas steht.
Absolut.
Ne, würde ich jetzt sagen. Ich habe das Gefühl beim Einschenken gehabt, nicht filtriert, kann das sein?
Mhm.
Unfiltriert. Ja. Ah, meine Augen. Ja,
die Brille macht's.
Das heißt, ich finde ich gut, finde ich gut. Trotzdem sage ich jetzt mal, klar, könnte er glanzhell sein, aber ich glaube auch, es steht ihm. Also,
es tut ihm auch gut.
Das tut ihm gut, diese Cremigkeit so ein bisschen, oder?
Es ist keine optische Trübung, aber es gibt ihm einfach mehr Fülle.
Geht mehr Fülle.
Wir tun rot alle grundsätzlich unfiltriert abfüllen.
Ja.
Und weiß, wenn wir es uns zutrauen, wenn alle mikrobielle Hefeprozesse zu Ende sind, auch oder halt ganz, ganz grob filtrieren, sodass es optisch, glanzhell ist, aber trotzdem noch möglichst viele Inhaltsstoffe drin bleiben.
Okay. Was gibt ihr eben so Zeitraum? Was würdest du sagen? Wir haben letztes Mal Deutscher Rotweinpreis, da hatten wir Weine dann gehabt von.
Ja, aber es war ein Syrah, das ist unfair, das zu vergleichen.
Ja, aber.
Ja, ist was anderes.
Er ist trinkbar bis trinkfreudig.
Also, ich muss ehrlich sagen, von allen drei ist das der Lemberg ist mein Highlight. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut.
Ja, warte mal, wir haben noch nicht alles.
Wir haben uns noch nicht durchgelassen.
Wir sind ja gerade.
Ich habe ja gesagt, von allen drei.
Ja, also, es kommt da noch was, hoffentlich, oder? Oder war es das schon?
Sehr, sehr.
War es das schon hier? Oder?
Nein, wirklich.
Nein.
Toller
Lemberger.
Ja.
Dürfen wir über Preise reden? Das heißt, wie
schön, dass ich mir das gleiche die ganze Zeit gedacht habe, aber nie angesprochen habe.
Ja, wäre interessant. Im Eigenheimstand oder was der Wein kostet?
Was kostet das?
Was zahle ich jetzt?
Jetzt habe ich gerade gedacht, du spielst an unsere Aufwertung Eichelmann 4 Sterne.
Eichelmann.
Herausragend.
Genau, da ist doch ein ganz aktueller Award. Ja,
das ist jetzt letzte Woche eingetrudelt, vorletzte Woche.
Mhm.
Eichelmann, 3,5 Sterne, hervorragendes Weingut.
Mhm.
Das war so, also das war.
Mir erzählt doch ein bisschen was, war der Eichelmann persönlich bei euch, hat euch besucht oder habt ihr Proben hingeschickt oder wo war der selbst überrascht, dass wo hat euch das jemand geflüstert, habt ihr euch beworben?
Erzählt ein bisschen was. Nachdem wir das erste Mal Weine eingereicht haben, haben sie uns tatsächlich angerufen und gefragt, wo wir sind. Mhm. Also ich kann jetzt noch nicht. Wir hatten aber im Vorfeld schon bei einer Weinprobe in Heidelberg, da haben wir Weinprobe gehabt mit dem Knipser und dem Christian Daude und uns. Also es war schon mal auch so ein Ritterschlag, wo wir eingeladen worden sind. Haben wir einen kennengelernt, der beim Eichelmann mit verkostet. Und der hat gesagt, Jungs, ihr müsst das Sach anstellen, das ist mega gut.
Und das heißt also, der Eichelmann kommt nicht persönlich auf jemanden
zu. Dann war aber bisher leider noch nicht da, aber ich habe tatsächlich überlegt, aufgrund der erneuten Aufstufung, ihn doch mal anzuschreiben und einzuladen, sage Gerhard, will ich nicht mal vorbeikommen. Okay. Ich finde, du bist ein super Typ, du falsch. Okay.
Eichelmann, jetzt nur mal, können wir auch ein bisschen Reklame machen für den Führer, ist ein Führer für Weingüter, kann man sagen, deutschlandweit. Das heißt also, da werden Weingüter auch gut beschrieben, Weine werden beschrieben und eure Weine wurden sehr positiv bewertet und diese Weingüter werden mit Sterne bewertet. Und ihr wurdet mit
3,5
Sternen von maximal von fünf. Das heißt also, ein Weltklasse-Weingut steht dann meistens dabei,
ist so
ein Dautl, ein Wachstätter, glaube ich. Ne? Und ihr seid eigentlich...
Sind denen dicht auf
den Fersen. Dicht auf den Fersen, genau. Das wollten wir hören.
Für uns ist der Eichelmann so der authentischste Weinführer, das ist auch der einzige, wo wir mitmachen im Buch, weil wir so klein sind, wir wollen nicht, also es ist grundsätzlich nicht unsere Handschrift, uns über irgendwelche Goldmedaille und Preise zu
arbeiten. Das heißt auch sowas wie Pro-Wein, Eurovino und sowas, das ist alles für euch so...
Pro-Wein viel zu groß, nennen wir modern, Eurovino könnte man sich mal überlegen.
Ja.
Aber solange wir uns immer fragen müssen, was für Wein nehmen wir mit auf Eurovino, weil wir keine mehr haben. Weil wir
schon aber 72 müssen. Flaschen
kommt nicht auf Euro. Okay. Ja, das ist krass, gell? Ja.
Jetzt nochmal, aber jetzt, das sind die Preise von Eichelmann, Falstaff etc. Jetzt ist es zu euren Preisen für die Weine. Das heißt, kann man eure Weine kaufen, kann man sie bezahlen?
Tatsächlich. Sie, kann man sie bezahlen, ja schon. Da sind wir hängen geblieben.
Max, hast du deine Kreditkarte heute dabei?
Ist in der Tasche. Geschäftskarte
müsst ihr mitnehmen. Das ist wie bei allen bei uns, die 3,70 durch die ganze Lade. Also wir haben auch drei Preisstufen.
Okay.
Das fängt bei uns an bei 10 Euro der Gutswein, 15 Euro die Petit-Linie und die Matteo-Linie bei 25 Euro.
25, das kann man
sich Wie viele Kartons können wir sofort mitnehmen?
Der kostet einen Zehner, der Lemberger.
Dann nehmen wir einen Karton mit.
Nee, muss man sagen, also für einen Zehner, und wir müssen ja auch eins mal sagen, wir müssen mal eine Lanze brechen, aber für alle Weingüter oder für die Zuhörer, man sollte 10 Euro ausgeben.
Von dem auch, was sie hier betreibt,
um also,
das ja, hier auf die Beine ja zu stellen.
Ist also 10 jetzt Euro. Nicht nur für hier, also, sondern allgemein ja ein Wein, man sollte, egal wo man einkauft, man sollte vielleicht 10 Euro ja sollte man ausgeben. Was alles unter 10 Euro ist, da muss man wissen, das ist wie bei
Eiern. Das ist kein Wein.
Nicht von glücklichen Hühnern. Und das sind dann nicht Weine von glücklichen ja Winzern. Das ja ist gar keine Frage. Das sollte man hier mal im Podcast auch mal erwähnen. Ich glaube, eine Lanze brechen, dass wir einfach allgemein einfach mehr Wert für unsere Kultur, für unsere Kulturlandschaft und für genau unsere
ja
und für
Wein ausgeben. Man sollte vielleicht genau wieder mehr Wert auf Lebensmittel genau. Wein,
Wurst, und man muss Käse, es nicht jeden Tag Kultur euren Wein trinken, vielleicht aber jeden zweiten Tag.
Genau. Genau. So, das ist auch wie ein halber Bier.
Aber wunderschön, gefällt uns. Jetzt sind wir gespannt, was kommt on top? Was habt ihr noch anzubieten? Das heißt, nach diesem
Lemberger... Da wird aber viel gefordert heute, ey. Heuer ja dann echt viel, ja, also ja, von so einer kleinen...
Traum, merkst du noch,
so unser Podcast wird jetzt 3 Stunden lang.
Dominik, Spielfilmlänge.
Spielfilmlänge, Überlänge. Ich muss...
wenn auf jeden Fall noch 2 Sachen rauszuhauen, wenn jetzt gerade so begeistert war von dem Lemberg, von
gut. Boah, der war echt gut.
Dann setzen wir noch einer drauf, mit Matteo Petit. Jahrgang 23. Dominik, du hast gerade eben schon gesagt, das ist bei euch gut 2. Beim Lemberger neigen wir oft dazu, es zu weit abzustufen und zu, also dann eher als Gutswein oder eher als Matteo Petit zu füllen wie Matteo. Letzte Matteo Lemberger haben wir gemacht 2019. 24, was jetzt gerade noch im Fass liegt und nächstes Jahr abgefüllt wird, das muss oder das gibt mal wieder Matteo Lemberger. Aber jetzt haben wir Petit Matteo Lemberger mit Petit Matteo Lemberger im Glas. Sollte eigentlich auch mal Matteo werden, hat uns dann aber vom Jahrgang her, war uns etwas zu warm, zu wenig elegant, zu wenig delikat, haben wir es als Petit Matteo abgefüllt. Jetzt sagt ihr uns, haben wir es verkannt?
Das sind Entscheidungen, die würde ich auch nicht treffen wollen, gell? Also das ist schon...
Es ist tatsächlich oft so, bei Weiß, finde ich, erkennst du die wahre Qualität schon früher im Fass. Rot macht noch unheimlich viel mehr in der Fassreife. Es reift auch länger im Fass. Und es macht auch wahnsinnig viel Entwicklung hinterher.
Ja, man schmeckt einen Unterschied.
Und wir hatten die Sache 21 schon und 23 jetzt wieder, dass wir gesagt haben, nee, wir sind so konsequent, wenn wir uns nicht wirklich sicher sind und wirklich dahinter stehen, dass es ein Matteo ist, dann gibt es keinen Matteo, dann wird es halt als Petit Matteo gefüllt. Dann wird es eine Stufe 10 Euro runtergegradet. Bis von 25 auf 15 Euro.
Er ist würziger, er ist holziger, finde ich. Ist der ein anderes, also ich finde ihn.
Er ist tiefer, er ja hat Druck, ja, er hat eine etwas fülligere Aromatik.
Ja. Er ist aber auch. Er ist nicht mehr ganz so fruchtig wie der davor, aber er ist trotzdem fruchtig.
Ich würde trotzdem den anderen vorziehen, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Der andere.
Wie stark.
Den Gutswein ist auch früher trinkreif.
Ja,
Petit Matteo. Du hast ja auch mehr so diese typische. Kräuterwürze im Lemberger, ein bisschen was Floraleres, nämlich nur so die Frucht geprägt, dieses Kirsche, Himbeere.
Markus, es war doch früher durch diese Qualitätsphilosophien, Kabinett, Spätlese, Auslese, wurde einem das ja abgenommen. Das heißt, ich habe ein Kabinett gemacht, ich habe eine Spätlese gemacht. Das heißt, das war für die Kunden draußen immer eine signifikant, dieser Wein hat eine bessere Qualität. Jetzt bestimmt ihr im Weingut eure Qualität und ihr habt jetzt entschieden, für diesen Wein auf 10 Euro pro Flasche zu verzichten, weil euch diese Qualität nicht entsprechend ist. Das heißt also, ich muss sagen, gerade bei Rot würde ich sagen, die Qualität stimmt. Und ist deutlich mehr wert. Aber es ist eine Qualitätsphilosophie, dass man sagt, ich bin sehr, sehr, sehr kritisch, selbst im eigenen Haus. Ja. Aber man wird überrascht sein, dass kleinere Weine vielleicht nach hinten raus schöner sind. Und da zitiere ich jetzt mal den Master of Himself.
Ja,
2013, ein ganz kleiner Jahrgang. Ja. schwacher Jahrgang, bewertet historisch. Markus, weißt du selbst?
Ja, ich war dort.
Und jetzt muss man sagen, 10 Jahre später, diese Weine stehen im Glas und ja, wir erfreuen uns.
Selbst noch einige Flasche 13er Lemberger GG vom Rainer im Keller. War mein erster kompletter Jahrgang, den ich mit dem Rainer damals produziert habe. Und jetzt weiß ich auch, wo dieser Film davon herkommt. Eher was down zu graden, wie das Risiko zu gehen, meine beste Marke drauf zu machen und nachher damit einzufahren.
Aber
das ist genau diese Handschrift.
Nochmal großen Respekt. Ich würde sagen, einen kleinen Applaus.
Also, wenn jetzt die Leute diese Strahle sehen
können. Ja, nee, sehr schön. Gefällt uns diese Qualitätsphilosophie?
Ja, ja.
Weil ich glaube, das ist bahnbrechend für Württemberg. Würde das eine, ich weiß, dass du für eine WG auch arbeitest, würde das eine WG auch machen? So in dieser Härte?
Diese eine WG, ja.
Ja.
Für die andere kann ich nicht sprechen, weil das eine nie gearbeitet.
Alles gut. Also der Lemberger, kann man eigentlich Arbeit sagen, der Lemberger hier in Württemberg, und es freut mich, ihr seid bahnbrechend, ihr stellt ihn da auch im internationalen Vergleich, er kann gegen Sangiovese punkten, er kann gegen Cabernet Sauvignon punkten, er kann gegen Merlot punkten. Ich bin begeistert von euch und wir sind begeistert. Voll. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Schinken, wir haben noch ein bisschen Käse, wir haben noch ein Brot und wir haben noch den einen oder anderen guten Wein. Und ich würde aber so langsam, unser Podcast geht so...
Dass wir jetzt privat weiterfeiern.
Wir feiern die Traubenwerke. Wir feiern Markus, Theo und Uli. Wir sind begeistert. Kommt hierher.
Wir feiern, ja.
In das Tal, kurz die Brandmauer zu Baden steht. Theo, da hättest du da gehen.
Der Theo hat sie gebrochen.
Wir werden wieder reinschauen. Nee, wir machen weiter. Das heißt,
und wir kaufen Wein.
Wir kaufen Wein. Kreditkarte von unserem Lehrgutjungen Max.
Alles, was ich einnehme, wenn ich hier ausgehe.
Heute noch verbrannt das ganze Pfandgeld.
Wir haben noch, sehe ich hier, einen No-Filtered-Needed-Wine, den wir verkosten
gibt
werden.
Gibt es einen oder andere.
Aber es lohnt sich, hierher zu kommen. Voll. Öffnungszeiten?
Jeden ersten Freitag im Monat.
Jeden
oder
Freitag.
Oder einfach anrufen.
Einfach
anrufen. www.traubewerkstatt.de.
Super.
Oder um Ulis Handy nochmal anrufen.
Ich erhebe das Glas. Es hat Spaß gemacht mit euch. Und es wird nicht das letzte Glas sein.
Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr hier wart.
Genau.
Der Abend hat schon angefangen. Mal sehen, wie er noch endet.
Genau. Auf den Lemberger. Ja.